Also, guten Morgen allen, die sind da, da sind oder auch diejenigen, die am Internet es anhören oder ansehen oder anlesen oder wie es immer sein wird. Wie versprochen, heute wird der zweite Teil von meiner Predigt sein, die mit Überschrift Vater, Sohn, Heiliger Geist, drei Götter mit Fragezeichen. Und heute ist zweiter Teil. Heute beschäftigen wir meistens mit Bibelverse. Was sagt Bibel dazu? Denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Was für Botschaft ist hier in diesem Text? Auf ersten Blick scheint es so, dass hier wird angesprochen, dass Gott ist eine Person. Und darum dreht sich das alles. Wir schauen, wie ist dieser Gedanke in anderen Bibelübersetzungen dargestellt. Hier gleicher Text, aber in anderen Übersetzungen. Neue Bibel heute übersetzt sich allein, also gleich. Elberfelder mit einziger, Neue Bibel heute alleinige und Schlachter allein. Es gibt nur einen einzigen wahren Gott. 5. Mose 4, 35. Dir ist jetzt gezeigt worden, damit du erkennst, dass der Herr Gott ist und keiner sonst als er allein. Jesaja 44, 8. Sehr schöner Kapitel. Ich würde jedem empfehlen, die ganze Kapitel lesen. Sagt, gibt es außer mir etwa noch einen Gott, der so mächtig ist wie ein Fels? Ich kenne keinen. Ein Text noch aus Psalmen. Denn alle Götter der Völker sind nichtige Götzen, aber der Herr hat den Himmel gemacht. Also ihr seht schon Grundgedanke, warum es geht hier. Nicht darum, dass Gott in einer Person ist, sondern dass es das einzige Gott überall im Universum ist. Alles andere sind keine Götter mehr. Wie ihr schon gemerkt habt, hier ist das bei mir so aufgebaut. Auf rechter Seite wird alles in Russisch stehen, ja, Bibeltexte. Dann könnt ihr besser nachfolgen. Hier gibt es noch eine Menge von Texten weiter. Natürlich, ich werde nicht alle vorlesen. Ihr versteht auch, aus welchem Grund. Die Präsentation wird auch im Internet verfügbar sein. Könnt ihr alle nachlesen, wenn das Interesse daran hat. Also, hier ist nicht mathematische Anzahl von Personen, sondern ihre Einigkeit dargestellt. Nicht einer, sondern allein, einziger, alleinig und in die Richtung geht weiter. Ja, das ist sehr gut in Russisch ausgedruckt, ja, wie das begreifen. Das ist nicht nicht jedin, sondern Odin. Nicht Odin, sondern jedin. Ja, nicht ein, sondern einig, genauso wie auch in Deutsch. Also wir schauen nur ein paar Texte so auch ganz schnell durch. Die Texte zeigen, dass praktisch Gott ist im Alten Testament nicht in einer Person dargestellt, sondern in mehrere. Sind schon, ja, ihr seht schon, diese Schöpfungsgeschichte wird hier angesprochen, dass wenn Gott sprach und wir überhaupt mit wem spricht Gott, wenn er allein ist nur da. Ja? Also und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, steht in Plural, obwohl am Anfang steht in Singular. Ja. Und Gott schuf in Singular und dann geht es weiter wieder. Ja. Singular und dann schafft er Menschen in Singular. Ja. Er schuf er ihn, ein Mensch in Singular und dann Mann und Frau. Und das ist schon in Plural. Schon interessante Parallele hier schon kann man sehen, dass wir nach seinen Bildern gemacht sind. Er schuf ein Mensch und dann sind zwei Personen zum Schluss. Ja. Sind jetzt sie zu buchstäblich eine Person geworden, Mann und Frau? Das sind doch immer noch zwei Personen. Ja. Diese Gedanken trifft sich sehr öfter und weiter, ja, weiter. Nach dem Sündenfall, Gott spricht wieder, ja. Der Herr sprach und er sagte in Singular, er, eins, und dann, die Menschen sind jetzt wie wir geworden. Also auf einmal ist mehrere Personen da wieder, ja. Es ist hier verschiedene Übersetzungen, das könnt ihr vergleichen, wenn ihr so schnell lesen könnt, ja. Weil es ist viel zu viel, ich kann nicht alles vorlesen. Nächster interessanter Gedanke, in gleicher Richtung geht es beim Turmbau. Ja. Und der Herr sprach, steht wieder in Singular, Herr, allein. Ja. Und dann geht es weiter und sagt, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, uns. Eins und dann plötzlich mehrere wieder, ja. Nächste, ähnliche Gedanke, bei Berufung Jesajas. Wen soll ich senden? Ich, einzelne Person, Singular. Und wer wird für uns gehen? Wieso auf einmal mehrere jetzt? Irgendwas steckt dahinter. Ja? Gottes Gericht über Sodom und Gomorra. Hier würde ich am liebsten aus Neue Welt Übersetzung vorlesen, aus Bibel von Zeugen Jehova. Ihr wisst, dass ganze Religion von Zeugen Jehova ist darauf aufgebaut, dass Gott nur eine Person ist. Nichts anderes, nur eine Person. Und das lesen wir jetzt, den Text aus Zeugen Jehova Bibel. Dann ließ Jehova Schwefel und Feuer von Jehova, von dem Himmel her, auf dem Sodom und Gomorra regnen. Was? Jehova? Und da sind ja zwei Jehovas, in Zeugen Jehova Bibel. Was machen wir dann damit? Das ist ein sehr problematischer Text für Zeugen Jehova. In der Bibel finden wir nicht nur zwei, sondern sogar drei göttliche Personen. Den Begriff Dreieinigkeit, wie auch einige andere, die von Christen oft benutzt werden, werden wir nie in der Bibel vorfinden. Aber er beschreibt sehr treffend den Zusammenhalt der drei größten Mächte im Himmel, wie sie von Ellen White genannt werden. Das ist als Bibelkommentar. Also diese Zitate haben wir letztes Mal gehabt. Der Begriff göttliche Dreieinigkeit erschien das erste Mal in Review and Gerald, 9. Oktober 1913, als das erste adventistische Glaubensbekenntnis veröffentlicht wurde. Bekenntnis selber haben wir letztes Mal gelesen, heute lesen wir das nicht noch einmal. Ich will nur betonen, das war im Oktober 1913, nicht so wie in den meisten Bücher darüber wird 1931 angegeben, aber das ist zweiter veröffentlicht mit 22 Glaubenspunkten. Hier waren nur 15 Glaubenspunkte. Wenn man Dreieinigkeit verneint, dann verliert man die Seele. Und wenn man versucht, die Dreieinigkeit zu erklären, dann verliert man den Verstand. Diese Zitate habt ihr auch schon letztes Mal gehört. Also, wir gehen weiter und beginnen hier jetzt beim Sohn. Weil meiste Probleme in Dreieinigkeit machen die zwei Personen, Sohn und Heiliger Geist. Bei Sohn geht es darum, hat er einen Ursprung oder ist er ewig? Das macht größte Probleme, ganz die größte Streit, die da ausgelöst werden. Was sagt die Bibel dazu? Das wollen wir anschauen. Zwei Ansichten da gibt es. Gott, euer Sohn, ist ein geschaffenes Wesen. Ein Text dazu, Offenbarung 3,14. In verschiedenen Übersetzungen. Dem Engel der Gemeinde im Laodicea schreibe, so spricht der, das Ja-Wort ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Albrecht übersetzt, ja. Wenn wir so lesen, dann natürlich kann man auf die Idee kommen, dass Sohn ist das Erste, was Gott geschaffen hat. Und dann geht alles andere. Ob das wirklich so ist, werden wir auch aus anderen Übersetzungen versuchen, das festzustellen, auch aus anderen Texten. Andere übersetzen diese Gedanken, der Anfang der Schöpfung Gottes, Anfang der Kreatur Gottes, wie bei Luther steht, der Ursprung der Schöpfung Gottes, bei Schlachter, Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, Genfer Übersetzung, er ist der Ursprung von allem, Hoffnung für alle. Interessant ist in Russisch übersetzt, westliche Übersetzung, das gibt es ja nicht so oft. Ja. Hier wird er mit einem Wort beschrieben als Quelle, Quelle genannt. Sehr interessanter Gedanke. In Deutsch habe ich das nie gefunden, aber in Russisch. Ja. Also, hier sehen wir, dass Gott hier wird, oder Sohn wird hier nicht als erste Schöpfung bezeichnet, aber Ursprung der Schöpfung. Von ihm, alles, was angefangen oder geschaffen war, ist hier sein Anfang gefunden. In der Bibel finden wir Sohn als Schöpfer, aber nicht als Geschöpf. Und hier Johannes 1,3 schreibt hier klar und deutlich, durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Wenn wir ein bisschen philosophieren hier, dann dieser Text können wir hier auch erweitern. Wenn Jesus geschaffen und Wesen ist, dann musste er sich selber erschaffen. Ja. Weil nichts Erschaffenes ist entstanden, außer durch Jesus. Kolosser 1, 16, 17, das Text der Altbekannten, das benutzen wir sehr, sehr oft. Denn durch ihn würde alles erschaffen. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Nicht nur geschaffen, aber auch besteht durch ihn. Also, zweite Idee. Semi-arianische Meinung, ja, die vertreten war, auch bei unseren Pionieren am Anfang an. Sohn ist nicht geschaffen, sondern geborene Wesen. Der ist irgendwann in unendlich weiter Zeiten, vor allem alles andere ist er geboren worden. Aus dem Vater herausgab. Auf so eine Idee natürlich kann man kommen, wenn man Kolosser 1,15 liest. In Albrecht zum Beispiel, Übersetzung. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und eher geboren als alle Geschöpfe. Ist doch klar und deutlich, ja? Er ist eher geboren. Aber müssen wir betrachten, wie auch andere übersetzen das, weil das kann man mit verschiedenen Wörtern immer übersetzen, ja? Welche Idee steckt dahinter? Sehen Sie, wie übersetzt es Elberfelder? Erstgeborene. Luther auch mit Erstgeborene übersetzt es weiter. Genfer Übersetzer gibt auch Erstgeborene. Und Schlachter auch mit Erstgeborene. Interessante Übersetzung ist hier bei Neue Bibel heute. Der steht über allem Geschaffenen. Ist schon ein bisschen andere Richtung, ja? Oder Hoffnung für alle. Er steht über der ganzen Schöpfung. Also, hier ist nicht seine Erstehen da beschrieben, sondern seine Position da, der er annimmt hier in Gottheit. Der ist oder nimmt den Status der Erstgeborene an. Erstgeborene. Ihr wisst, was Erstgeburt war für Juden, ja? Was hat es bedeutet? Das Wichtigste, was es gab. Ihr kennt die Geschichte von Esau und Jakob, ja? Das ging ja hier um Erstgeburt. Und um Erstgeborene, kennen wir aus mehreren Geschichten, musste nicht unbedingt derjenige, der als Erster geboren ist, bekommen. Da gibt es andere Geschichten dazu. Und ihr kennt bestimmt die. Weil alles kann ich hier nicht ansprechen. Ich werde nur Denkrichtung vielleicht ein bisschen zeigen. Ein sehr, sehr, sehr wichtiger Text ist Johannes 1,18. Da bleiben wir ein bisschen Linie hier drin und sehen, es ist ganz bunt hier, ja, aber da sind mehrere Gedanken hier, die wir rausholen sollten oder müssen. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat es uns verkündigt. Also, erstes lesen wir rot. Also, eingeborene, einziger, einziger seiner Art, einziger Sohn, eingeborene. Welche Gedanken hört ihr hier überhaupt, wenn ihr das zusammen so liest? Heißt es, dass Gott hat nur einen Kind geboren und wir waren keiner mehr da? Das wird hier gezeigt, dass es was Besonderes, das Einzige seiner Art, die Position des Sohns annimmt, das ist was Besonderes. Keine einzige Person aus diesen drei Personen hat das, was Jesus erlebt. Jesus hat menschliche Person auf sich genommen, menschliche Natur. Und diese menschliche Natur, er wird auch für ganze Ewigkeit behalten. Diese Merkmale von Kreuzigung wird er immer haben. Das wird nie vergehen, das wird immer an was erinnern. Er ist was Besonderes, ganz, ganz was anderes. Nicht, dass er nur ein einzelnes Kind ist in Familie. Ist absolut dieser Gedanke hier nie vorhanden. Und warum nicht? Schauen wir weiter. Ja. Wir schauen jetzt das, was in grün und in ein bisschen blau, in grün geschrieben. Das Wort, das Mitwort hier, in des Vaters Schoß, kann man mit auf zwei verschiedene Weise übersetzen. Und das sind beide berechtigt. Das kann man mit Wort in übersetzen oder mit an. Und je nachdem, wer übersetzt, wird verschiedenst übersetzt hier. Wir sehen, bei einem steht in der Vater sonst, bei Hoffnung für alle, das ist auch in, aber wieder ein ganz anderer Zusammenhang, das passt besser zum an, obwohl mit in übersetzt ist. Also, der ist an Gottes Seite, der ist in der Vaterschoß. Was ist denn jetzt richtig jetzt? Ist der Sohn Gottes hier in Gottes Schoß, in Gott oder an Gott daneben? Welche Gedanken sollen wir jetzt hier rausholen, wenn beide richtig sind? Ja? Richtung zeigt uns Übersetzung von Luther. Wenn wir Übersetzung von Luther lesen, dann schauen Sie hier genau rein, was ist hier damit gemeint. Niemand hat Gott je gesehen, der eingeborene Sohn, der in der Vater Schoß war, der hat es uns verkündigt. Habt ihr gut aufgepasst? Ja? Hab ich so gelesen, wie da steht? Hm? Hier steht, der in Vater Schoß ist. Wahrscheinlich Luther hat Probleme mit deutscher Grammatik gehabt, ja? Hier steht richtig. Ist, nicht wahr. Wenn er geboren wäre, dann musste hier wahr stehen. Aber da steht nicht wahr, hier steht ist. Die Juden entgegnete, du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben. Jesus gab ihnen zur Antwort, ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, war ich. Seid ihr ruhig? Ha? Hier steht, bin ich, steht nicht, war ich. Wenn er irgendwann herausgegangen wäre, dann musste hier wahr stehen und nicht bin. Juden haben ganz genau verstanden, warum er hier geht. Ich bin, das ist absolut unmöglich, an jemandem anderen anzuwenden, außer Vater. Monotheistische Religion lässt nicht zu, dass neben Vater ist noch irgendein Gott. Und für Juden damals, das war Gotteslästerung. Und sie sagen, deswegen steinigen wir dich auch. Weil du als Mensch machst dich zu Gott. Ihnen war absolut klar, was er da gesagt hat. Und das war Jesus' Anspruch. Er sagt, ich bin. Er stellt sich auf gleiche Ebene mit Gott Vater. Also, Sohn ist ewiger Gott. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Normalerweise, wenn wir gläubig wären, dieses einzige Text hätte ausgereicht für heutige Predigt. Dann konnte man Amen sagen und nach Hause gehen. Er war Gott. Und nicht nur war, er ist auch Gott. Wenn ich sage, du bist ein Mensch, teilweise, wer wird damit beglücklich sein, oder glücklich? Entweder bin ich ein Mensch oder nicht. Wenn Kätzchen, dann ist sie ein Katze, ja, oder Kätzchen. Wenn du bist ein Gott, dann bist du Gott. Es gibt nicht Halbgott oder ein bisschen Gott oder ein kleiner Gott. Wenn hier steht, ist Gott, dann Gott ist Gott. Ja? Dazu werden wir noch mehr hören später. Also ein Zitat von Ellen White. Christus ist der präexistierende, aus sich selbst existierende Sohn Gottes. Wenn Christus über seine Präexistenz spricht, trägt er die Gedanken zurück, nur unbegrenzte Zeitalter. Er versichert uns, dass es nie eine Zeit gab, da er nicht in einer Gemeinschaft mit dem ewigen Gott war. Es gibt keine Hierarchie in Gottheit. Entweder bist du Gott oder bist du nicht. Also, hier ist einer von unseren Pionieren, das ist James White. James White hat antitrinitarische Einstellungen gehabt. Und er schreibt so einen interessanten Gedanken. Die unerklärliche Dreieinigkeit, die aus der Gottheit drei in einem und einen in dreien macht, ist schon schlimm genug. Das war seine Vorstellung. Ja? Aber was schreibt er da weiter? Ja? Aber der Ultra-Unitarismus, der Christus geringer als den Vater macht, ist schlimmer. Würde Gott wohl zum Rand niedergehen, sagen, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bilde, uns ähnlich. Da gibt es was zum Nachdenken. Also, Sohn Gott ist gleich mit Vater Gott. Niemand hat Gott Vater es gesehen, je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist, an der Seite der Vater sitzt. Also er, der selbst ist. Und dann ist sehr interessanter Text, gibt hier Jesaja weiter, Jesaja 9,6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und der Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und man nennt seinen Namen. Namen damals hat sehr, sehr, sehr viel bedeutet, nicht so wie heute, das ist sein Charakter, das ist sein Wesen war. Und da steht sein Name, ja. Wunderbarer Berater, und hier kommt starker Gott, nicht kleiner Gott, starker Gott und Vater der Ewigkeit, Friedenfürst, Hoffnung für alle übersetzt es noch stärker, sagt ewiger Gott, ewiger Vater. Und das sagt nicht Victor oder noch jemand anderer. Das kommt vom Text aus der Bibel. Also, Johannes 14,11. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wie kann man das verstehen? Könnt jemand von euch, von menschlichem Denken, das begreifen? James White hat darauf argumentiert, auch auf dem Zeug, auf einen älteren Mann. Er sagt, wenn du mir beweisen kannst, dass du, mein Vater und ich, das Gleiche sind, dann glaube ich an die Dreieinigkeit. Hier ist absolut die ganz andere Gedanken. Er sagt, bleib mir. Wie können wir daran erklären oder verstehen? Ich im Vater, das können wir noch verstehen, ja? Aber wie können wir verstehen, das Vater in mir? Ne? Kann das jemand erklären? Keiner kann das. Das ist ein Geheimnis, keiner kann das erklären. Deswegen, was sagt Jesus am Anfang? Rot. Glaubt mir. Keiner kann euch das erklären, ich kann das erklären und kein einziger. Deswegen steht hier, glaubt, dass ich im Vater und ich in mir, es spielt keine Rolle, wer da steht. Ihr könnt auch Vater stehen und nicht da oben sein. Das spielt keine Rolle, wir sind vertretbar. Also ein Zitat von Ellen White, die sehr, sehr viel Aufsehen erregt hat in seiner Zeit aus Leben Jesu. In Christus ist Leben ursprünglich nicht geliehen, nicht abgeleitet. Darüber haben wir im ersten Teil mehr darüber geredet. Aber hier füge ich noch einen Text dazu, die Antitrinitare sehr gerne benutzen. Johannes 5, 26. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, also hat er auch dem Söhne verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Das ist der Widerspruch, ja? Was spricht Ellen White und was spricht jetzt die Bibel? Es ist absolut kein Widerspruch da. Weiter werden wir sehen noch, das wird dieser Gedanke bestärken. Hier betrifft diese irdischen da sein Jesus, als er hier ein Mensch war, könnt ihr erinnern, alles, was er gesagt hat, ja, ich mache nichts selber, ich kann nichts machen ohne Vater. Vater bewegt alles, was ich davor habe. Und deswegen sagt er hier diese Worte. Die Worte können wir nicht verwenden an das, was er vorher gehabt hat. Was vorher Ellen White schreibt hier, der war das ursprünglich gehabt, nicht geliehen, so wie hier im Text steht, es ist geliehen. Also nächster Text bestätigt diese Gedanken der Offenbarung 1,8. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Sehr problematische Text wieder für Zeugen Jehova. Sie haben ihre Tricks dazu zum Erklären natürlich. Sagt Gott, der Herr, der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher. Da haben wir nächstes dann ein Problem. A und das O normalerweise wird nur am Vater verwendet. Hier verwendet Jesus an sich das Gleiche. Ich bin A und O. Zeugen Jehova trennen das natürlich, sagen, das erste Teil gehört zum Vater. Aber Gedanken, die weiterläuft, zeigt uns, dass es kommt, ist die Rede hier um Sohn, weil der kommt. Wir erwarten doch zweite Kommen von Sohn und nicht vom Vater. Er war Gott gleich, unendlich und allmächtig. Er ist der ewige, aus sich selbst heraus existierende Sohn. Wer behauptet, dass Ellen White schreibt davon gar nichts, der irrt sich sehr. Ellen White schreibt dazu sehr, sehr viele Sachen. Dazu lesen wir Philipper 2,6. Er war genauso wie Gott. In Genfer Übersetzung, noch interessanter oder stärker übersetzt, ja, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand. Also, ein Zitat noch von Theologen von heute. Der Mann kennt vielleicht jemanden schon. Und dieses Zitat habe ich aus antitrinitarischen Aussagen geholt. Wir müssen einfach verstehen, dass die Bibel in menschlichen Ausdrücken von unbegreiflichen Dingen redet. Die Bibel selber gibt über die Herkunft Jesu ein ganz anderes Zeugnis. Sie spricht von einem Beschluss in Psalm 2, 7 bis 12, ein Beschluss, der im Rat Gottes getroffen wurde. Aus diesem Beschluss lautet, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das heißt so viel wie, ab heute wollen wir uns der Schöpfung so darstellen, als ob wir Vater und Sohn wären. Es ist Anthropomorphismus. Jesus ist nicht der Sohn Gottes. Jesus ist die zweite Person der Gottheit. Wenn wir mit Gott Vater anfangen und Gott Sohn und Gott Heiligen Geist weitermachen, dieses 1, 2, 3 hat keine wertende oder rangmäßige Bedeutung, sondern nur eine für uns Menschen begreifliche, ordnungsgemäße Bedeutung. Jeder klar denkende Mensch versteht es. Wenn wir ein Team haben, die ein Ziel haben, und wir wollen Namen von diesem Team, Leute, auf ein Papier setzen, können wir das ausschließen, dass irgendeiner wird auf erster Stelle, zweiter auf zweiter, dritter auf dritter, oder? Oder schreiben wir alles auf einen Punkt hier? Buchstabe auf Buchstabe. Keiner kann dann lesen, worüber es geht. Aber das ist nicht wertende, das erste ist das höher und der zweite ist niedrige Position, überhaupt nicht. Das hier in Gottheit konnte absolut anders stehen. Wir sind nur so gewöhnt an diese Formel, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wenn ich meine Themen so nennen würde, so wie hier, wie hört sich das an? Vater, Heiliger Geist, Sohn, würde er zufrieden sein. Wenn ich so genannt hätte, Heiliger Geist, Sohn, Vater, ich vermute, dass einige würden sofort rausstehen und weggehen, bevor ich das eigentlich zum Thema kommen. Und so hört sich doch viel besser an, ja? Weil wir gewöhnt sind an solche Reihenfolge. Andere hören sich sehr heretisch an, obwohl in Sache ändert absolut nichts, wenn sie drei gleich sind. Sohn Gottes ist Menschensohn. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gotterfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Er schreibt, das ist ein Geheimnis, das müssen wir immer im Auge behalten. Also, die Geheimnis wollte Maria auch verstehen damals und die stellt die Fragen hier in Lukas 1, beschrieben sind ab 31. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Wieso nicht das, was Jesaja vorher gesagt hat? Ewiger Vater. Vor, dass die gebiert einen Sohn und sagt, der heißt ewiger Vater. Oder Vater der Ewigkeit. Wie würde das gleich aufgefasst? Ne? Aber du wirst ihm Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Wie soll das zugehen, fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Und er gab ihr zur Antwort. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten. Ist das eine Person oder zwei? Wir sind ja gewöhnt, dass der Heilige Geist ist nur ein. Und Maria, die haben Sohn gezeugt, ja? Gezeugt, so gesagt, ja? Wir sind Heiliger Geist und Kraft der Höchsten. Kraft des Höchsten ist wer jetzt gemeint? Vielleicht der Vater? Ja? Oder Heiliger Geist? Ja? Da stehen wir schon, ja? Weil wir trennen wollen. Ja? Wenn wir annehmen, dass Kraft der Höchsten ist der Vater, dann ist Sohn Gottes nicht nur vom Geist Gottes gezeugt, sondern auch vom Vater. Dann hat er zwei Väter noch, ja? Vater und Heiliger Geist. Wenn wir annehmen, dass Höchstens gehört zum Heiligen Geist, dann ist es so, wie bei Juden damals üblich war. Die haben einen Gedanke oft zweimal wiederholt. Das sieht ihr sehr oft in Sprüchen. Mit anderen Wörtern, aber gleiche weitergegeben. Ja. Und wenn wir annehmen, dass das ist die Rede hier über den Heiligen Geist, dann er wird hier als Höchster genannt. Und Höchster ist schon was, ja? Höchster normalerweise wird nur an Vater verwendet. Und das wird dir überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das zur Welt kommt, das du zur Welt bringst, heilig sein. Und, sehr interessanter Satz, weiter. und er Gottes sein Sohn genannt wird. Also hier beginnt es, sein Sohn, Gottes Sohn, nicht in Ewigkeit. Christen haben Probleme. Wie oft dann ist Christus geboren? Einmal in Ewigkeit vom Vater und einmal hier bei Maria, zweimal. Ja? Christus ist nur einmal geboren. Einmal und hier in Bethlehem von Maria. Und hier, als er bei Maria geboren wurde, bekommt er diesen Namen Sohn Gottes. Nicht in Ewigkeit. In Ewigkeit beim Vater war er kein Sohn. Wieso steht hier überhaupt Gottes Sohn? Ist hier nicht die Beschreibung von Menschwerdung von Jesu beschrieben? Musste doch Menschensohn stehen, steht aber Gottes Sohn. Also wir gehen weiter, die Zeit geht voran. Ja. Tut mir leid, es dauert ein bisschen länger, weil das ist ein sehr wichtiges Thema und muss man alle Aspekte ansprechen, ja, damit uns klar ist. Also Heiliger Geist, ist er jetzt wer oder was? Das ist sehr wichtige Frage. Auf Antwort auf diese Frage hängt sehr viel ab. Und ich will den Vater bitten und er soll euch einen anderen Tröster geben. Wie stellt ihr euch einen Tröster vor? Ist Tröster ein wer oder was? Wer kann euch trösten? Kann euch Computer trösten? Oder noch irgendwas? Irgendeine Sache? Trösten kann nur eine Person, die Mitgefühl hat, die versteht, kann, was los ist. Ja? Ich glaube, ihr versteht, was das ist. Ja? Weil manchmal sagen wir, ich habe keine Kraft mehr. Und wir sind sehr überzeugt, dass hier ist sehr viel Kraft. Ja? Und wer keine Kraft mehr hat, der kann doch hier einfach gehen und anzapfen. Und halten, so lange, bis er Kraft bekommt. Ja? Das kann vielleicht sehr überzeugend wirken. Ja? Der kann uns auch etwas lernen. Aber getröstet werdet ihr danach nicht fühlen wahrscheinlich, oder? Besonders nicht so sehr, ja? Und nicht so lange. Also um trösten zu können, muss man eine Persönlichkeit sein, die wirklich auch Gefühle hat, nicht nur eine Kraft. Wie wird das oft dargestellt von Christen? Der Heilige Geist ist nur eine Kraft, nichts mehr. Das ist eine Verlängerung von Gott oder ein Teil von Sohn Gottes. Ja? Das gibt sehr viele Ideen, die ich weiß nicht, in welche Richtung und wie weit sie führen überhaupt. Der Heilige Geist ist eine Person, das ist klar und deutlich aus der Bibel heraus lesbar. Der Text, den wir oft und oft verwenden bei Taufe. Also Taufen des Namens des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Steht nicht im Namen des Vaters, des Sohnes, in Kraft des Heiligen Geistes oder noch irgendwie. Die sind hier auf einer Stufe abgebildet. Die sind gleichgestellt, absolut gleich. Nächste Texte auch über ihre einzelne oder gleiche persönliche beschreibt in Petrus 1,2. Die aus der Welt sind gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Es gibt noch andere, mehrere Texte, ja. Ihr könnt hier danach aus meiner Präsentation herausholen, wenn ihr wollt. Die Tatsache, dass du im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft worden bist, ist eine Versicherung, dass dir diese Kräfte in jedem Notfall helfen, wenn du ihre Hilfe beanspruchst. Heiliger Geist ist eine Person. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 1. Korinther 3,16. Den Text habt ihr schon mehrmals gehört, aber kann man nicht herauslesen, was für Geist ist das Geist Gottes? Um Missverständliches wegzuräumen, Apostel Paulus schreibt weiter in Korinther 6,19 und dort wird uns viel klar, worum hier es geht. Wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Also, Heiliger Geist und Geist Gottes ist dasselbe. Ein Tempel wird immer für eine bestimmte Person errichtet. Hier gegenüber haben wir ja eine Kirche und in Bamberg gibt es Haufen Kirchen. die sind an irgendeine Person geweiht. Keiner baut einen Tempel für eine Kraft. Also, Haufen Texten weiter. Wenn ich das lese, sitzen wir morgen noch da. Der Geist ist eine eigenständige Person innerhalb der Gottheit. Also, der Geist wird vom Jesus unterschieden. Da sind Texte dafür. Der Geist wird innerhalb der Dreieinigkeit unterschieden. Der Geist wird mit dem Personalpronomen angedeutet. Der Heilige Geist ist eine Person und der Heilige Geist hat die Eigenschaften einer Person. Der Geist ist intelligent, der Geist zeigt Gefühle, der Geist besitzt einen Willen, der Geist fühlt sich als Person betroffen, der Geist kann gelästert werden, der Geist kann betrübt werden, der Geist kann geschmäht werden, der Geist kann belogen werden. Dem Geist kann widerstrebt werden, dem Geist kann gehorcht werden, der Geist kann gedämpft werden, der Geist kann versucht werden. Der Geist handelt auch wie eine Person. Der Geist beauftragt, der Geist teilt mit, der Geist gibt Beistand, der Geist teilt Gaben aus, der Geist führt. Der Geist gibt Kraft, der Geist lehrt, der Geist bezeugt, der Geist spricht. Das alles könnt ihr nachlesen später. Der Geist und seine göttlichen Eigenschaften. Geist wird als ewig beschrieben. Geist wird als gut geschrieben, mit heilig, mit Liebe, mit allgegenwärtig. Alles, was genauso wie bei Gott, Vater und Gott, Sohn ist. Heiliger Geist ist Gott. Und Heiliger Geist ist gleich mit Gott Sohn und mit Gott Vater. Das können wir herauslesen aus Apostelgeschichte, 5. Kapitel 3, 4. Die Geschichte kennt ihr alle. Von Ananias und Sapphira. Ja. Petrus sprach bei Ananias: Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, so dass du den Heiligen Geist belogen hast? Und weiter spricht er: Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Heiliger Geist ist Gott. Und Gott ist Gott. Wir können sagen, ja, du bist Gott und du bist nur drei Viertel Gott. Oder neun Zehntel. Gibt's nicht. Entweder bist du Gott oder bist du nicht Gott. Gibt's nicht Zwischenpunkte hier. Um uns zu begreifen, müssen wir zurück zum Beginn des Konfliktes. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen: Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Ihr wisst, worüber ist hier die Rede, ja? Das ist die höchste Cherubim, der an Gott, immer an Gottes Seite war. Warum handelt es sich hier überhaupt? Auf den ersten Blick scheint es, das ist ein sehr gutes und positiver Wunsch, ja? Leider ging es hier nicht darum, dem Allerhöchsten in seinem Wesen oder in seinem Charakter gleich sein. Das wäre ja auch für jeden von uns erstrebenswert. Es ging hier vielmehr um die eigene Macht und Anbetung, ein sehr ehrgeiziges Ziel. Und wie kann man überhaupt so ein Ziel erreichen? Für den damaligen Lichtträger waren alle Mittel gut, den Weg, den er damals gewählt hat, um weiterzukommen, benutzen auch heute sehr, sehr viele Leute, um erfolgreich zu werden. Stelle einfach deinen Gegner in einem falschen Licht dar. Und je besser du das machst, desto besser wirst du da stehen. Je mehr Chancen hast du zu gewinnen und dein Ziel zu erreichen. Und Lucifer war sehr erfolgreich. Zum Glück, seine Für Führungskünsten sind Grenzen gesetzt. Wie bist du vom Himmel gefallen, herabgefallen, du Glanzstern, Sohn des Morgenröt? Also, so endete das. Aber er konnte sein Ziel nicht aufgeben. Er wirbt immer noch Leute und ist auch sehr erfolgreich darin. Er stellt immer noch Gott in falschen Bilde da, in falschem Licht da. Der Mensch gewordene Jesus war des Teufels größter Feind. Warum? Weil der hat eine Aufgabe, die Betrogenen aufzuklären und sie wieder zu ihrem liebevollen Vater zurückzuführen. Und das zu erreichen, musste er das zerstörte Bild Gottes wiederherstellen. Und das hat er auf wunderbare Weise auch vollbracht. Wie gewinnt man den Kampf, wenn man schon in den Kampf geht? Ja? Luzifer benutzt die gleiche bewährte Methode. Er stellt jetzt den Sohn Gottes in falsche Lichter dar. Und hierfür findet er sehr fleißige Helfer, die oft ihre hohe Stellung, ihre Autorität und ihre Ansehen nicht verlieren möchten. Eine sehr gute Kombination. Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie: Dieser treibt die Dämonen nicht anders als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Das ist doch schön, ja? Da haben wir ja. Jetzt haben wir, wie können wir denn beiseite räumen, der Jesus? Und Satans Plan hat hervorragend funktioniert. Bis heute ist Jesus für den Menschen alles Mögliche, außer dem, was er in Wirklichkeit war und ist. Zu behaupten, Jesus wäre Gott, war für damalige religiösen Führer eine Gotteslästerung. Tragischerweise vertreten auch heute noch viele der sogenannten Christen die gleiche Meinung. Jesus ist nicht Gott. Nicht? Wenn man den Zeugen Jehova mit Hilfe ihrer eigenen Bibel beweisen kann, dass es zwei Jehovas gibt, dann geben sie es, wenn auch sehr ungern zu. Okay, er ist auch ein Gott, aber ganz kleiner. Der Hauptgott ist Vater, aber der ist kleiner Gott. Die arbeiten an einer Übersetzung hier, dass diese Stelle auch geändert werden. Ja. Und das ist sehr wichtig und sehr problematische Stelle für sie. Verständlichen wird es, wenn wir bedenken, dass Russell, der Gründer der Zeugen Jehovas, auch zu unseren Pionieren gehörte. Am Anfang quasi war er dabei und austritt noch damals, als die meisten führenden Brüder damals, unsere Pioniere, haben noch antitrinitarische Stellungen gehabt. Ich weiß nicht, welche Gründe hat er da gehabt zum Austreten, aber er ist ausgetreten. Dann können wir auch zurückkehren zu unseren Pionieren. Das ist auch einer von unseren Pionieren, Russell. Und wie wir in erster Teil Predigt schon gesehen haben, kristallisierte sich die Wahrheit über diese Person mit der Zeit heraus. Unser offizieller Wissensstand heute lautet: Jesus ist Gott, er ist Vater, in allem absolut gleich. Also, das ist Position von Siebenten-Tags-Adventisten, das ist in unseren 28 Punkten verankert. Wenn hier einer zweifelt und sagt, dass Gott hat einen Ursprung und ist aus Vater herausgegangen, der normalerweise gehört nicht zu Adventisten, weil Adventisten verstehen das absolut anders. Und welches Resultat ist von dem Zeug? Also, die haben Vater oder Sohn als Gott abgelehnt und praktisch Gott Vater nicht verstanden und an Ziel vorbeigegangen. Und das ist Ergebnis. Und nun, Euer Tempel wird von Gott verlassen sein und völlig zerstört werden. Und das sollte für uns eine Warnung sein. Wo wir gehen, wie wir gehen, in welche Richtung wir uns bewegen. Jesus hat sein Wirken hier auf Erde abgeschlossen. Und nun vermittelt er uns in Erlösungsplan andere Aufgaben im himmlischen Heiligtum. Dafür könnt ihr meine Predigt über himmlische Heiligtum anhören oder anschauen. Das ist auch im Internet da. Und sein Anteil am Erlösungsplan, also sein Platz hier auf Erde übernimmt jetzt der Heilige Geist. Ich gehe, aber statt mich wird andere gesandt. Und Heiliger Geist ist jetzt auf Stelle Jesu da. Das ist jetzt seine Aufgabe im Erlösungsplan. Und der Kreis beginnt von vorne. Wer ist jetzt Feind von Teufel, der größte Feind? Jetzt ist Heiliger Geist der größte Feind. Weil er ist jetzt von drei Einigkeit hier vertreten da. Jetzt muss man alles Mögliche machen, um jetzt Heiliger Geist in falsche Licht darzustellen, um zu gewinnen zu können. Die gleiche Methode wird weiter verwendet. Das ist sehr bewährte Methode. Es funktioniert. Funktioniert tadellos. Und das ist ein spezielles Gebiet. Johannes 8,34 sagt, er war von Anfang an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er lügt, er spricht das seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge. Das ist Natur, das ist Wesen von Satan. Und das ist absolut normal. Und deswegen, er benutzt es immer und immer auf neue, um sein Ziel zu erreichen. Also, jetzt unter Beschuss ist der Heilige Geist, der ist jetzt hier. Und jetzt muss man Heilige Geist zunichte machen, dann kann ich gewinnen. Wenn du falsche Einstellungen zu Heiligen Geist hast, wenn du beschreibst ihn anders, wenn du glaubst, dass Heiliger Geist nur Kraft ist, das ist schon sehr viel damit gesagt. Es ist Satans Plan, all unsere Glauben in die Persönlichkeit der Gottheit, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu zerstören. Hüten wir uns davor, dass Satan uns den ersten Schritt dahin führt, unseren Glauben in der Persönlichkeit dieser Person, der Gottheit, der Heiligen Geist, zu zerstören. Und eine sehr effektive Möglichkeit, den Glauben zu zerstören, ist, Zweifel zu sehen. Im Himmel hat diese Methode gut funktioniert. Er hat auch sehr gut im Paradies funktioniert. Hat Gott wirklich gesagt? Und da ist schon Zweifel da. Nur heute klingt es etwas anders. Sind Sohn und Vater wirklich gleich? Und der Heilige Geist? Es ist doch nicht möglich, dass er eine göttliche Person ist. Und je mehr ich mich in kritische Literatur vertiefe, desto weiter entferne ich mich vom Glauben und desto tiefer versinke ich in Zweifel. Der erste Schritt ist sehr, sehr wichtig. Von ihm hängt ab, in welche Richtung ich mich bewege oder ich werde mich entwickeln. Ist ein erster Schritt in Richtung Glaube oder in Richtung Zweifel? Je weiter ich mich in Richtung Zweifel fortbewege, desto schwieriger wird es, wieder umzukehren. Es wird schwierig sein, aber es ist nicht unmöglich. Zum Glück ist nicht unmöglich, weil gerade das ist Aufgabe von Heiliger Geist, um zu Umkehr bewegen, damit wir unseren Stand wirklich erklären, wo wir jetzt befinden und können auch Richtung wechseln. Und dafür benutzt Heiliger Geist verschiedene Mittel. Und einer davon kann die Predigt von heute sein. Es spielt Satan keine Rolle, welche seine Lügen wir Glauben schenken. Er bietet genügend Auswahl, weshalb für jeden Geschmack etwas Passendes dabei ist. Und wenn es nicht passt, dann wird passend gemacht. Für unsere Widersacher ist nur eines wichtig, dass wir die Wahrheit über die Natur des Heiligen Geistes nicht annehmen, sondern an das glauben, was uns besser passt. Aus dem Grund bastelt sich jeder ein eigenes Bild von Gott. Sie gehen verloren, weil sie die Wahrheit, die sie hätte retten können, nicht geliebt haben. Deshalb schickt Gott ihnen einen Geist der Verblendung, der sie dazu bringt, der Lüge Glauben zu schenken. So kommt es dann, dass im Gericht Gottes alle verurteilt werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern am Unrecht gefallen fanden. Sehr ernste Worte. Und wenn er kommt, er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Das ist Aufgabe vom Heiligen Geist, um uns zu bewegen, zum Gott zurückkehren und ihm nachfolgen. Nur durch die machtvolle Kraft der dritten Person, der Gottheit, konnte der Sünde widerstanden und sie überwunden werden. Der Heilige Geist sollte nicht in beschränktem Maße, sondern in der Fülle göttlicher Kraft kommen. Der Geist ist, der wirksam macht, was durch den Erlösen der Welt erwirkt wurde. Und das hilft uns, den folgenden Text besser zu verstehen. Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, dem kann vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Wir haben aber wundervolle Verheißung. Und kommt ihr vom richtigen Weg ab, so hört ihr hinter euch eine Stimme. Halt, dies ist der Weg, den ihr einschlagen sollt. Und diese Stimme kommt vom Heiligen Geist. Und ob wir diese Stimme hören oder nicht, hängt sehr viel davon ab, welche Vorstellungen wir vom Heiligen Geist haben, welche Beziehungen wir zu ihm haben, auf welcher Stufe ist Heiliger Geist für uns, ist es für uns wer oder was, ist sehr, sehr dafür abhängig, viel. Und wenn wir diese Stimme nicht hören, dann natürlich können wir nicht auch umkehren, wir können nie irgendwie überzeugt sein, dass wir gehen den falschen Weg oder sowas. Wir hören die Stimme überhaupt nicht, wir entfernen sich immer weiter und weiter. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, so wird er euch im Bereich der voller Wahrheit Führer sein. Also, Heiliger Geist, wer oder was? Wenn der Heilige Geist nur eine Kraft ist, dann möchte ich es besitzen. Simon war bereit, sogar Geld dafür zu zahlen, Apostelgeschichte 8, 18 bis 19. Wenn aber der Heilige Geist eine Person ist, dann möchte er uns in Besitz nehmen. Ist ein bisschen Unterschied, ja, dazwischen. Der große Kampf dauert noch an. Auf welcher Seite kämpfe ich? Und noch ein Text, ein letzter Text, wo alle drei Personen genannt werden. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Auf welchen dieser drei großen Gaben würdest du freiwillig verzichten können oder wollen? Gott hüte uns davon, die falsche Entscheidung zu treffen. Amen. Wir haben nicht genügend Worte, um dich zu zeigen, wie viel von deinen Geheimnissen du uns offenbart hast. Lieber Vater, wir verstehen ganz gut, dass du uns noch mehr offenbaren würdest, gerne, aber wir das begreifen können nicht heute noch. Hilf uns, das, was du uns schon offenbart hast, mit Glaube aufnehmen, auch in deiner Richtung bewegen, dass wir wirklich den Heiligen Geist an richtiger Stelle auch in unsere Herzen schenken. Wir wissen, dass du willst in unsere Herzen leben, dass uns verändert, dass unser Denken verändert, unsere ganze Einstellung an vielen, vielen, vielen Sachen ändert. Das kannst du auch machen. Du hast das angefangen in uns, dieses Erlösungsplan, dieses Werk Erlösung in jedem Leben, die da steht. Ja. Hilf uns auch weiterhin hinter an dir dieses Verlangen haben, mehr mit dir Zeit verbringen, dass wir auch wirklich kennen, wer du bist und wie du bist, dass wir deine Stimme kennen und hören und verstehen, wenn du zu uns sprichst, dass wir deine Stimme von allen anderen Stimmen unterscheiden können. Sei mit uns alle, segne uns als Gemeinde hier, vereine uns hier mit deiner Kraft des Heiligen Geistes, du kannst es machen. Du weißt, dass Satan will auch hier alles zerstreuen, alles kaputt machen. Das ist sein einziges Ziel. Hilf uns auf anderer Seite zu arbeiten und zu wirken. Sei uns gnädig, lieber Vater, und vergib uns, was wir bisher falsch gesagt, falsch gemacht haben. Führe uns mit deinem Heiligen Geist und halte uns an unsere Hände, weil wir können sogar das nicht machen, an dich zu halten. Segne uns und sei mit uns im Namen Jesu Christi. Amen.